Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Herr Professor Cech, wir sind hier am Josephinum, einem historisch bedeutenden Ort der Wiener Medizin. Anlass unseres Treffens ist ein Symposium, das hier stattfindet. Und zwar geht es um die Rolle der Frauenheilkunde an der MedUni Wien im Nationalsozialismus. Experten schauen sich hier an, was in der Frauenheilkunde in dieser Zeit passiert ist. Mein erster Gedanke war, warum gerade die Frauenheilkunde?
Und prinzipiell muss man festhalten, dass viele oder eigentlich alle Fächer der Medizin in irgendeiner Weise natürlich eine Geschichte im Nationalsozialismus aufweisen. Manche Phänomene haben sie gemeinsam und andere betreffen spezifische Verstrickungen, wenn man so möchte. Bei der Frauenheilkunde ist es insbesondere die Beteiligung an der nationalsozialistischen Geburten- und Bevölkerungspolitik und hier ganz konkret und ganz zentral die Durchführung der Zwangssterilisationen.
Welche Bedeutung hatte die Frauenheilkunde im NS-Regime?
Also man muss insgesamt festhalten, dass der Nationalsozialismus eine Herrschaftsform war, eine Diktatur, die sehr stark auf Biopolitik fokussiert war. Das heißt, die Bevölkerung sozusagen zum Gegenstand ihres politischen Handelns gemacht hat, mit dem Ziel, einen starken, gesunden, schlagkräftigen Volkskörper herzustellen. Rassenreihen, also wo man sogenannte fremdvölkische Einflüsse versucht hat zu beseitigen und der eben imstande sein sollte, die historische Mission, die man dem deutschen Volk zugedacht hatte, sich also welthistorisch sozusagen durchzusetzen, zu erfüllen. Das hat sich auf vielen Ebenen der Politik gezeigt. Was das konkret bedeutet hat, hängt natürlich auch eng zusammen letztlich mit der Politik von Krieg und Eroberung. Also der Nationalsozialismus ist auch eine imperialistische Ideologie und entsprechende Praxis. Aber es zeigt sich auch auf vielen Ebenen der Gesundheitspolitik, des öffentlichen Gesundheitswesens, eben der Geburtenförderung, der sogenannten rassenhygienischen Selektion von angeblich Minderwertigen oder Erbkranken. Und hier kommt diese zentrale Politik der eugenischen Zwangssterilisationen ins Spiel, die 1935 in Deutschland auf eine gesetzliche Grundlage schon gestellt worden sind, oder eigentlich schon 34. 35 folgt eine große Reform der Gesundheitsämter, wo man sich auch ein Instrument in die Hand gegeben hat, diese rassenhygienische Politik umzusetzen. Und Anfang 1940 wird dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses auch in der sogenannten Ostmark eingeführt. Und dann werden diese Zwangssterilisationen eben auch in Österreich, im damals annektierten Österreich, zum Thema.
Zwangssterilisationen, also ein besonders dunkles Kapitel. Welche Rolle spielten hier die Wiener Universitätskliniken? Oder vielleicht vorausgeschickt noch, heute sprechen wir von der MedUni Wien. Wie muss man sich den Universitätsstandort damals vorstellen?
Also die unmittelbare Vorgängerin der heutigen Medizinischen Universität war damals die medizinische Fakultät der Universität Wien. Das ist ja 2004, ist sozusagen die MedUni als unabhängige Universität ausgegründet worden. Das Universitätsspital war auch damals das allgemeine Krankenhaus. Natürlich nicht das in den 80er Jahren erbaute, sondern das, was man heute als das alte AKH kennt, der Campus der Universität Wien. Und die Frauenkliniken speziell sind Gebäude, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden sind und wo heute in der ehemaligen ersten Frauenklinik das Rektorat untergebracht ist.
Wurden diese Gesetze quasi sofort umgesetzt? Oder gab es da hinhaltenden Widerstand? Oder ja, wie ist das abgelaufen?
Also das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde 1933 beschlossen in Deutschland, trat dann mit 1. Jänner 1934 in Kraft, damals natürlich noch nicht in Österreich. Aus Österreich hat man diese Politik schon beobachtet. Da gab es auch zum Teil kritische Kommentare, zum Teil zustimmende Kommentare. Aber jedenfalls wurden in Deutschland schon vor dem Anschluss Österreichs an Deutschland bereits mehrere hunderttausend Personen zwangsweise sterilisiert. Das waren Männer wie Frauen. Das Gesetz sollte dann relativ zügig in der Ostmark eingeführt werden. Da gab es dann eine Reihe von Verzögerungen. Das hatte politische, juristische Gründe. Und letztlich wurde es erst mit dem 1. Jänner 1940 eingeführt. Das hat jetzt nichts mit Widerstand zu tun, sondern eher mit der Frage, in welchem Ausmaß man im Zusammenhang mit dem Krieg, der ja damals schon begonnen hatte, wie weit man im Zusammenhang mit dem Krieg diese Ressourcen, die für diese Sterilisationsoperationen notwendig waren, noch einsetzen sollte. Das heißt, dass die Praxis in Österreich etwas limitierter war als in Deutschland. Es wurden im Verhältnis auch weniger Personen zwangssterilisiert. Nicht zuletzt deshalb, weil seit 1939, 40 ja bereits auch die Politik der sogenannten Euthanasie gab. Das heißt, Kinder, die man als erbkrank bezeichnet hat oder die mit Behinderungen auf die Welt gekommen sind, die konnte man dann schon direkt zur Tötung freigeben. Das war in Wien die Nervenklinik für Kinder am Spiegelgrund, also der Komplex der sogenannten Kindereuthanasie. Und vor diesem Hintergrund trat die Bedeutung der Zwangssterilisation als rassenhygienische Strategie gewissermaßen ein Stück weit zurück. Nichtsdestotrotz wurde es umgesetzt. Zentral verantwortlich dafür waren die Gesundheitsämter. Das ist auch ein interessanter Faktor. Das war wirklich ein Element, das direkt implementiert war in die Institutionen des öffentlichen Gesundheitssystems damals. Es gab ausgedehnte Meldepflichten für Ärzte, Hebammen und andere, natürlich auch, aber nicht nur Frauenärzte, Frauenärztinnen. Wenn ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kam, dann musste das an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Und dann hat man auf verschiedenen Wegen eben versucht, Menschen zu identifizieren, Frauen wie Männer, von denen man einen sogenannten erbkranken Nachwuchs erwarten würde. Und in solchen Fällen konnte dann eine Anzeige erstattet werden. Dann hat es eigene sogenannte Erbgesundheitsgerichte gegeben. Das waren eigentlich medizinische Sachverständige, die dort geurteilt haben, mit juristischer Mitwirkung sozusagen. Aber formal war das eine Art Sondergerichtsbarkeit. Die haben diese Beschlüsse zur Sterilisation gefasst. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt, wenn es um die Frage der Rolle der Frauenkliniken geht, dann wurden diese Eingriffe eben in öffentlichen Krankenanstalten durchgeführt. Bei Männern waren das in der Regel Chirurgen, Allgemeinchirurgen und chirurgische Abteilungen, auch die chirurgischen Universitätskliniken, die dafür herangezogen worden sind. Und bei Frauen eben in einem sehr hohen Maße die Frauenkliniken. Und hier spielen die Universitätsfrauenkliniken eben eine wichtige Rolle, sind aber nicht die einzigen. Also es gibt eine ganze Liste von Krankenanstalten, die zur Durchführung dieser Zwangssterilisationen ermächtigt waren, wie das damals hieß. Und die Universitätskliniken waren eben ein Teil davon.
Auf welchen Ebenen haben hier die, Sie haben erwähnt, Sachverständigengutachten wurden erstellt, es sind Senate sind zusammengetreten, die Eingriffe wurden durchgeführt, haben auf all diesen Ebenen sozusagen Ärzte der heutigen MedUni Wien mitgewirkt?
Ärzte der heutigen MedUni Wien, aber auch außerhalb der damaligen Universität, waren an allen Stadien dieses Prozesses beteiligt. Ja, zusammen mit Juristen, mit Ärzten, Ärztinnen anderer Einrichtungen, Amtsärzten natürlich. Also das war im Prinzip die Stadt Wien, das Hauptgesundheitsamt der Stadt Wien, Verwaltungsbeamte. Also es war ein großer Apparat, der da in Bewegung gesetzt worden ist und der das durchgeführt hat. Aber ärztlicherseits gab es eine sehr große Beteiligung jedenfalls.
Wer war hier in Wien eigentlich an der Frauenheilkunde die bestimmende Figur aus medizinischer Sicht? Wer war hier sozusagen federführend?
Also damals kann man ja jedenfalls noch von einer Ordinarienuniversität sprechen. Das heißt, die Klinikvorstände hatten eine sehr starke Position, noch stärker als heute. Die haben also eine ziemliche Machtfülle innerhalb ihrer Kliniken. Und insofern sind die beiden Vorstände der Frauenkliniken hier die zentralen Personen. Das sind insbesondere Tassilo Antoine und in stärkerem Maße noch Alfred Isidor Amreich. Die sozusagen deren Zuständigkeit für die Frauenkliniken ist ein bisschen kompliziert durch das Faktum, dass Amreich von der ersten auf die zweite Frauenklinik gewechselt hat auf eigenen Wunsch und sozusagen den Hauptschwerpunkt der Durchführung der Zwangssterilisationen mitgenommen hat. Also es war eigentlich Amreich, der für den größten Anteil dieser Zwangseingriffe am allgemeinen Krankenhaus verantwortlich war. Tassilo Antoine hat in Wien eigentlich kaum mehr Eingriffe verantwortet, kam aus Innsbruck, dort aber sehr wohl. Also man kann auch hier nicht davon sprechen, dass er das vielleicht aus Prinzip abgelehnt hätte. Aber in Wien ist das Bild so, dass er für eine nur sehr kleine Zahl letztlich verantwortlich war. Also insofern kann man sagen, Amreich ist der Hauptverantwortliche. In der konkreten Durchführung der Eingriffe hat allerdings ganz wenig nur selbst operiert, wie man sich das auch vorstellen kann. Das war kein besonders anspruchsvoller Eingriff. Das war nichts, wo sich der Klinikvorstand sozusagen notwendigerweise dazu herabließ. Und insofern waren es seine Assistenten und andere Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen, also auf der Ebene der Operationsschwestern, die an diesen Eingriffen beteiligt waren. Was man noch dazu sagen sollte, ist, dass die Sterilisation sehr oft bei einer bestehenden Schwangerschaft mit einer Abtreibung verbunden war und dass die Universitätskliniken insgesamt, also einen Teil der Sterilisationen durchgeführt haben, aber einen sehr hohen Anteil aller kombinierten Eingriffe, wo Sterilisation und Fruchtabtreibung verbunden waren.
Kann man aus den Akten nachvollziehen, wie viele Frauen da betroffen waren in Wien?
Also in Wien, es gibt eine gewisse Dunkelziffer. Man geht aus von 5.000 bis 10.000 Sterilisationsoperationen in Österreich. Das war ungefähr zwischen Frauen und Männern gleich verteilt. Wobei es schon eine gewisse, also das ist zunächst vielleicht überraschend, wenn man erwarten würde, dass es mehr Frauen betrifft. Es gibt ja auch eugenische Sterilisationen in anderen Ländern, wo das fast immer mehr Frauen als Männer betrifft. Bei den nationalsozialistischen Zwangssterilisationen gab es ein grob ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, eben auf Basis der Erwartung, dass man eben die Verbreitung von Erbkrankheiten sozusagen auf beiden Seiten unterbinden konnte und sollte. An den Frauenkliniken sind es insgesamt knapp 230 Fälle. Aber das ist eben nur ein Teil der insgesamt vorgenommenen Eingriffe.
Kann man aufgrund Ihrer Forschungen, Sie sind ja auch Referent bei diesem Symposium, nachvollziehen, wie sozusagen der Ablauf war, wo kamen die Frauen her, aus welchen Lagern oder wurden die von zu Hause abgeholt und hierher gebracht und was passierte danach mit ihnen?
Also prinzipiell möchte ich vielleicht vorausschicken, die Erforschung der Zwangssterilisationen hat jetzt auch schon eine längere Geschichte, das sind mehrere Jahrzehnte, das hat insbesondere Claudia Spring vorangetrieben für Wien und Gabriele Czernowski, die auch eine der Referentinnen ist auf der Tagung, die sich sehr genau mit den Frauenkliniken beschäftigt hat, nicht nur in Wien, sondern auch in Innsbruck und in Graz. Mich selbst hat sehr fokussiert interessiert der Umgang mit sogenannten Zwangsarbeiterinnen, zum Teil Ostarbeiterinnen, die auch ein Opfer von solchen rassistischen, geburtenpolitischen Eingriffen geworden sind. Also ich kann hier sozusagen auf eine Forschung auch von Kolleginnen zurückgreifen. Prinzipiell ist es so, dass die Zwangssterilisationen in Deutschland, wenn man das jetzt ein bisschen vereinfacht, sehr viele psychiatrische Indikationen betroffen haben und insofern auch Patientinnen und Patienten der Psychiatrie. Oft wurde auch die Entlastung aus einer psychiatrischen Anstalt an die Bedingungen einer Sterilisation geknüpft. In Österreich gab es schon bei der Einführung wegen des Krieges Einschränkungen. Das war einfach ein aufwendiger Prozess, hat Krankenhausressourcen, Ärzte, Pflege und so weiter gebunden. Das heißt, man hat es eingeschränkt auf Personen, wo man sozusagen eine Gefahr sah, dass die sich fortpflanzen würden, also schwanger würden oder ein Kind zeugen würden. Und insofern waren das jetzt nicht unbedingt Patientinnen aus Anstalten. Also es sind natürlich viele Fälle, die können auch ganz unterschiedlich gelagert sein. Aber sehr oft ist es so, dass eben vom Gesundheitsamt diese Anzeige erstattet worden ist bei dem Erbgesundheitsgericht. Dann gab es dieses Verfahren. Und wenn ein Erbgesundheitsgericht also einen Beschluss gefasst hat in Richtung Sterilisation, dann hat das Gesundheitsamt wieder übernommen. Und man hat versucht, prinzipiell die Frauen dazu zu bringen, sich sozusagen freiwillig kann man diesen Punkt natürlich nicht mehr sagen, aber sich ohne direkten körperlichen Zwang an der Klinik einzufinden und diesen Eingriff über sich ergehen zu lassen. Das heißt, die polizeiliche Vorführung, das war eine Möglichkeit, war aber insgesamt sozusagen das Mittel der letzten Wahl. Prinzipiell ist es einfach oft gelungen, durch diesen Druck und die Drohung von allenfalls angewandten Zwang, die Frauen eben dazu zu bringen, dass sie auf die Klinik gehen, sich dort eben auf sozusagen auf einem vorgegebenen Datum da einfinden und sich diesem Eingriff unterziehen.
Danach wurden sie nach Hause geschickt?
Ja, also die Aufenthaltsdauer war ungefähr so 3 Tage im Schnitt. Also es gibt da einige Erhebungen, es hat natürlich variiert, es gab auch Komplikationen. Wir wissen insgesamt über Deutschland, wobei das eine Zahl ist, die auch schon älter ist und vielleicht nicht zu 100% zuverlässig. Aber die Zahl, die zirkuliert, sind ungefähr 5.000 Todesopfer infolge dieser Zwangseingriffe. Hier wiederum hat es zu 90% oder mehr Frauen betroffen, weil der Eingriff einfach medizinisch tiefgreifender und riskanter war. Aber prinzipiell war die Erwartung, dass das nach einigen Tagen Krankenhausaufenthalt sozusagen eine Entlassung möglich ist.
Die Zahl bezog sich jetzt auf Wien, oder?
Die 5000 Todesopfer beziehen sich auf Deutschland insgesamt. Wir haben in Österreich oder in Wien dokumentiert wirklich nur einzelne Todesfälle. In einem Fall wirklich durch einen Kunstfehler, also wo der Eingriff verpfuscht worden ist. Prinzipiell gab es den Anspruch, das Lege Artis durchzuführen. Und ja.
Gibt es von den Ärzten, die da tätig waren, Aussagen oder Dokumentationen, wie die das empfunden haben?
Also Selbstzeugnisse sind mir jetzt nicht bekannt. Wir wissen aber sehr genau Bescheid, wer zu welcher Operation, an welchem Tag, in welcher Rolle teilgenommen hat. Also das sind wirklich sehr detaillierte Forschungen, die Kollegin Gabriele Czernowski durchgeführt hat, auf Basis der Operationsprotokolle vor allem. Und wir können also wirklich sehr genau sagen, wer waren die Operateure, wer hat assistiert, wer hat die Anästhesie durchgeführt, wer hat die Instrumente gereicht.
Und von den Opfern gibt es da Aussagen?
Das hat vor allem die Kollegin Claudia Spring bearbeitet und beforscht. Und hier gibt es beispielsweise Unterlagen aus der sogenannten Opferfürsorge, wobei man sagen muss, dass das Opferfürsorgegesetz, das ja unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden ist, um eben eine Art Status und Anspruch geknüpft an die Verfolgung im Nationalsozialismus zu begründen, dass dieses Opferfürsorgegesetz die Opfer der Zwangssterilisation über Jahrzehnte ausgeschlossen hat, also eigentlich bis ins Jahr 2005, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass also über viele Jahrzehnte diese Eingriffe nicht als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht betrachtet worden sind. Ich erinnere eben daran, im Gegensatz zu den Euthanasie-Mordaktionen wurden diese Zwangssterilisationen eben auf Basis eines offiziell eingeführten Gesetzes durchgeführt. Das war auch nicht geheim, das wurde veröffentlicht im Reichsgesetzblatt. Es gab einen Kommentar dazu, Gesetzeskommentar von namhaften Psychiatern und Medizinern des Dritten Reiches, beispielsweise Ernst Rüdin, der Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München war und einer der führenden Rassenhygieniker und Architekten dieser sogenannten Erbgesundheitspolitik des Dritten Reiches. Also das war keine Geheimaktion. Und aus diesem Grund ist es auch 1945 nicht unmittelbar gelungen, das als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht anzuerkennen, mit den entsprechenden Folgen für die Opfer, die dann eben auch über Jahrzehnte das oft verschwiegen haben oder damit alleine zur Rande kommen konnten und jedenfalls in keiner Weise eine Anerkennung erfahren hatten. Es gibt in Deutschland eine Organisation der Sterilisationsopfer, die eigentlich über viele Jahrzehnte lobbyiert hat für diese Gruppe. Das ist in Österreich so in dieser Form nicht passiert. Also wenn man die Situation in Österreich insgesamt betrachtet, dann kann man sagen, dass in den 90ern eine Auseinandersetzung mit den Medizinverbrechen und mit der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus eingesetzt hat. Auch hier ist das Stichwort Spiegelgrund ganz wichtig. Die Bestattung der Gehirnpräparate 2002, die Einrichtung der Gedenkstätte Steinhof, die auch heute noch existiert. Und im Zuge dieser Entwicklungen, die natürlich auch mit einer breiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus einherging, kam es eben auch zur Einrichtung des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus, der jetzt wieder in den Schlagzeilen ist wegen des Rosenkranz-Vorsitzes. Und das war eben die erste Möglichkeit, 1995 mit Einmalzahlungen zumindest einmal prinzipiell eine offizielle Anerkennung dieses Unrechts zu vollziehen. Und 2005 wurden dann unterschiedliche Formen der medizinischen Verfolgung, das betraf auch die sogenannten asozialen Jugendlichen oder die Jugendlichen, die als angeblich Asoziale verfolgt worden waren, die mit aufzunehmen in diese Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus. Die MedUni selbst und zuvor noch die medizinische Fakultät, hat eine Reihe von Zeichen gesetzt, die in die Richtung gehen, sich zu dieser Vergangenheit und zu dieser Mitverantwortung zu bekennen. Das war oft getaktet mit den offiziellen Gedenkjahren 1998, 2008. Ich verweise zum Beispiel auf das Denkmal, das es gibt vor dem Rektorat. Also es gibt ja auch schon eine längere Geschichte, nicht zuletzt auch die Widmung der Professur für Medizingeschichte, die einen sehr ausgeprägten Schwerpunkt auf Zeitgeschichte und auch Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus aufweist. Ich glaube, was hier wichtig ist in dem Zusammenhang, dass es hier auch um das Fach der Gynäkologie und der Frauenheilkunde und Geburtshilfe geht, dass sich eben in dieser Fachöffentlichkeit zu dieser Vergangenheit bekennt und dass es die Klinik in dieser expliziten Weise tut. Also dass die Organisation von dieser Tagung ist ja ganz entscheidend von Professor Kies ausgegangen. Und das macht dann nochmal einen Unterschied, ob es Zeitgeschichtsforschung gibt oder ob sich eine Universität insgesamt zu einer Thematik bekennt oder ob man eben schon auf die Ebene kommt, wo es einzelne Fächer betrifft, wo es dann auch natürlich Personen betrifft und Umständen, deren familiäre Bezüge zu der Klinik früher. Es gibt in der Medizin insgesamt eine, sage ich mal, starke Tendenz zu generationenübergreifender Tätigkeit. Damit bedeutet es natürlich auch für viele heute Tätige, dass das auch Teil ihrer Familiengeschichte ist.
Ein wichtiges Thema ist die Kontinuität im Nationalsozialismus und danach. Also in dem Fall halt die Kontinuität der Ordinarien, der Professoren, die gelehrt haben oder die Institute geleitet haben. Wie ist das im Fall der Gynäkologie gewesen? Gab es da eine Zäsur? Oder?
Ja, also die Frage von Bruch und Kontinuität und das Verhältnis davon ist natürlich immer eine ganz entscheidende, was jetzt 1945 genau passiert. Ich sage mal, im Lichte der Auseinandersetzung, wie sie seit den 90er Jahren stattfindet, ist eben oft der Verdacht, dass es eine ungebrochene Kontinuität sozusagen grundsätzlich gab und man die sozusagen in jedem Bereich findet. Das stimmt so nicht. Also es gab 1945 die militärische Niederlage. Es gab einen Bruch, den man sich auf der einen Seite kaum radikaler vorstellen kann, mit der Besatzungspolitik, auch mit der Entnazifizierung, die ganz wesentlich von den Besatzungsmächten natürlich vorangetrieben worden ist. Und das bedeutet, dass es zwischen 1945 und ungefähr 48, 49, also durchaus eine Entnazifizierungspolitik gegeben hat, die zum Beispiel bedeutet hat, dass Amreich seine Position verloren hat. Der wurde auch nicht mehr Ordinarius. Dass Amreich auch, glaube ich, 5 oder 6 Monate in Internierung verbracht hat, dass es zumindest eine Zeit gab, wo Berufsverbote, Sühnezahlungen, die Registrierungspflicht für Nationalsozialisten, für Ehemalige eine gewisse Rolle spielten, auch als Sanktionen. Und dann beginnt eben mit Ende der 40er Jahre eine zunehmende Rücknahme dieser Entnazifizierungsmaßnahmen und ein langsames Wiedereinsickern der NS-Eliten, aber natürlich insgesamt dieser ganzen Kohorte der ehemaligen Nationalsozialisten, die sich auch politisch zum Teil neu formieren, im Verband der Unabhängigen, dann FPÖ, zum Teil in die etablierten Parteien sozusagen einwandern und dort ihre Rollen spielen. Heinrich Gross ist ein gutes Beispiel dafür. Also ein komplexes Bild. Amreich selbst hat nach dem Krieg eine Tätigkeit fortgeführt als Frauenarzt, er war auch publizistisch, wissenschaftlich tätig, hat aber seine akademische Karriere nicht fortsetzen können. Bei Amreich war das anders und hier sieht man das sehr gut, wo der Fokus der Entnazifizierung lag. Also Amreich war kein exponierter Nationalsozialist, der hat, glaube ich, ein Beitrittsansuchen NSDAP mal unterschrieben, aber war immer in diesem Status des Anwärters, also war jedenfalls nicht vergleichbar mit Amreich, der einen SS-Dienstgrad hatte und ein wirklich früher überzeugter Nationalsozialist war. Das heißt, Antoine konnte die Entnazifizierung relativ unbeschadet überstehen. Natürlich musste er auch den Prozess durchlaufen. Und hier sieht man eben, dass diese Verantwortung für die Zwangssterilisationen eben keine Rolle spielte. Also hier ging es eigentlich sehr um formale Kriterien der Parteizugehörigkeit. Aber strafrechtlich war das sozusagen als Unrecht nicht zu fassen nach dem Krieg. Also das Bild insgesamt ist komplex, damit verrate ich nichts Überraschendes. Wir haben 1938 die Vertreibung von ungefähr knapp 60% der Frauenärzte wegen ihres jüdischen Hintergrundes. Das ist ein Anteil, der relativ hoch ist, nicht ganz so hoch wie in Fächern wie der Neurologie beispielsweise oder der Psychiatrie, aber doch, also fast 2/3 entspricht ungefähr dem Anteil der als jüdisch geltenden Ärzte und Ärztinnen in Wien. Und das ist eine Vertreibungsaktion, die 1945 nicht rückgängig gemacht wird, oder jedenfalls nur in sehr geringem Maße. Das heißt, dominant wird nach 1945 eine Kombination aus den sozusagen alten Eliten, auch Eliten aus dem sogenannten Ständestaat, die dann wieder die Kontrolle übernehmen. Aber die starke jüdische Präsenz in der Wiener Medizin und damit auch der Ruhm der Wiener Medizinischen Schule vor der Zwischenkriegszeit, der ganz wesentlich auch darauf beruht hatte, der wird also nach 1945 nicht wiederhergestellt.
Das heißt, da unterscheidet sich die Frauenheilkunde nicht von anderen medizinischen Fächern?
Nein, und das sind ja auch Prozesse und Rahmenbedingungen, die für alle Fächer galten im Grunde.
Das Institut für Frauenheilkunde arbeitet seine Vergangenheit auf, nicht zum ersten Mal, das haben Sie ausgeführt. Das ist jetzt nicht ein später Beginn, sondern es gibt doch eine gewisse Kontinuität. Warum ist das jetzt trotzdem wichtig?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die wichtig sind. Prinzipiell ist es wichtig, diese Geschichte zu kennen, weil es die Geschichte der Institution ist und weil es natürlich Kontinuitäten und Traditionen auf vielen Ebenen gibt. Wir bekennen uns einerseits zu den positiven Aspekten dieser Geschichte. Wir berufen uns auch auf die Errungenschaften der Vergangenheit. Und ich denke, damit verbunden ist auch eine Verantwortung für die negativen Seiten und die sozusagen ja Entgrenzungen, die passiert sind, die Entgleisungen. Konkreter möchte ich noch sagen, und wir haben versucht, das in einem größeren Projekt, dem Lancet Report, aufzuarbeiten. Ich glaube, dass das Wissen um diese Geschichte und um die Möglichkeiten, was sozusagen schiefgehen kann in der Medizin und auch die Möglichkeiten von Missbrauch, die Möglichkeiten von Indienstnahme der Medizin für bevölkerungspolitische Strategien, für politische Ziele, die unvereinbar sind mit Menschenrechten, mit der Menschenwürde, dass das für die Ausbildung der Mediziner und Medizinerinnen von heute und von morgen einen ganz entscheidenden Beitrag zur Bewusstseinsschärfung leisten kann.
Herr Professor Cech, dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.